Das Kreuz, das Sie tragen, Frau Gray, weil ich das gerade sehe, sind Sie gläubig?
Auf alle Fälle.
Ja?
Ja,
klar. Sie sind ja katholisch aufgewachsen, nehme ich an, oder?
So ist es. Ungefragt, da wurde man hineingeboren. Die ganze Region, das war gar kein Thema. Und natürlich auch
dann Bayerischer Kommunion, Wald, ne?
Bayerischer Wald, gefirmt. Aber meine Eltern, die waren jetzt nicht, ich würde sagen, fanatisch religiös. Also da musste, wir mussten nicht in die Kirche gehen oder so wie anderen Eltern.
Ich wollte sagen,
Kinder,
in der Region ist es ja üblich.
Gar nicht, die waren da ganz entspannt. Aber ich für mich habe sehr schnell meinen Glauben gefunden. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also war ganz gut. Ja, da gab es ja in der Bibel wunderbare Geschichten. Heute ja, orientiere ich mich manchmal auch noch an der Bibel, aber sehe Religion teilweise gefährlich, richtig gefährlich. Und finde ich, braucht es auch gar nicht, weil man eigentlich nur freundlich wäre. Da gibt es so einen schönen Spruch, sei freundlich zu allen Lebewesen und dann brauchst du keine Religion. Es wäre so einfach. Gell? Jeder müsste nur freundlich sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber leider ist man halt Mensch und viele dann wieder gierig und machthungrig halt und so
Gefühle,
weiter.
Ne? Ich glaube, die Gefühle,
aber
die
so... Aber es würde reichen, nur freundlich zu sein, gell? Zu allen Lebewesen. Aber das schaffen
Neid, Mist, das Angst, ne?
Wir schaffen es leider nicht. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, weil sie dieses, ich mag das als Symbol.
Das ist sehr schön.
Ich mag das...
Auch mit den Blumen verziert, das ist schön.
Ich glaube, ich habe 30 verschiedene als Anhänger, weil es mir gefällt, das Symbol an sich, weil es mich an das erinnert, meine Kindheit, und dass es mich gestützt hat, das Glaube an das Gute. Mhm. Ja. Und ansonsten, wenn wir bei dem Thema sind, von wegen Gott, Religion, ich bin mir sicher oder glaube fest daran, dass es was übergeordnet ist, gibt eine bestimmte Energie und vor allem Intelligenz, wie auch immer. Also mehr kann ich jetzt dann dazu auch nicht sagen, aber das ist, was ich spüre und glaube, immer wieder mehr oder weniger wahrzunehmen.
Aber beten Sie auch oder suchen Sie manchmal
Absolut.
Das Zwiegespräch?
Ja, seit meiner Kindheit, also fast jeden Abend oder einmal mindestens am Tag, ist eine Art Meditation, sich sammeln, sich zentrieren, laut denken unter Umständen, in die Mitte kommen. Ein schöner Austausch. Jawohl. Hilft auch unglaublich. Ja. Mir hat es sehr geholfen. Ich war noch nie so alt wie jetzt, aber irgendwie auch noch nie so gut wie jetzt. Habe mich noch nie so gut gefühlt, so gemittet, so geerdet vor allem. Hängt mit meiner Heimat zusammen, Bayerischer Wald. Da bin ich ja wieder seit 14, 15 Jahren und ich bin unglaublich bodenständig. War ich schon immer. Traute mir lange Zeit keiner zu, weil da war ich einfach nur exotisch und buntes Vögelchen und dass du vielleicht mehr sind außer das und ein bisschen schrill und schräg oder die Bühnenfigur dabei. Soweit haben viele nicht gedacht, ja, aber das hat mich eigentlich gerettet, getragen und hat mich dahin gebracht, wo ich heutzutage bin. Die Bodenständigkeit, die Bodenhaftung.
Leben Sie, ich weiß nicht, Ihre Eltern leben die noch?
Nein, leider nicht.
Aber sind Sie jetzt in Ihrem Elternhaus oder wo leben Sie?
Ja. Ja. Ich glaube, mein Elternhaus hätte ich nie gedacht, nie in meinem Leben eine Immobilie oder ein Haus. Oder, das hat mich nie interessiert. Ich war interessiert natürlich an den schönen Dingen des Lebens, auch an anderem Geschlecht, ganz klar, Kunst. Und es hat sich so ergeben, weil ich zurückgegangen bin, als meine Eltern alt und krank waren. Da habe ich mir gedacht, solange sie leben, bleibe ich da. Sind sie aber schon beide länger tun und ich bin immer noch da, weil ich erkannt habe, wie gut es mir tut.
Okay.
Ja. Und ich bin mir der Meinung, für eine gewisse Zeit hat mich die Region auch gebraucht. Und die haben erkannt, was ich mitbringe, meine Talente und Gaben. Nicht umsonst wäre ich in der Politik so weit gekommen.
Ja.
Ich wollte auch nie Politikerin sein.
Nie.
Ist auch nicht mein Ansinnen. Ich bin Politikerin. In der Kommunalpolitik mische ich mit, gebe meine Farbe hinein. Aber vor allem meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, Lebensleistung auch, wenn man so will, und meine Kreativität. Mein gestalterisches Sein, das fehlt ja den meisten beamtischen Menschen.
Ja, vor allem die Liebe zu ihrer Heimat, ne? Sie kommen ja daher, das ist ja ihre Wurzel.
Ich bin da geboren und aufgewachsen, das sind meine Wurzeln. Ich hatte auch mal ein Bühnenprogramm und das habe ich Verwurzelt genannt.
Ja.
Und da habe ich erzählt, meinen Werdegang, das habe ich aber, die Premiere war im Bayerischen Wald, die Leute haben es geliebt. Mit Musikern von dort, traditionelle Hausmusik, wo drei Musiker zusammenkommen. Dann improvisiert man, bis früher am Stammtisch war, ja, und haben ein altes Lied gut ausgetragen. Hätte ich auch nie wieder. dass ich sowas machen würde. Mich haben Musicals interessiert, mich hat Cabaret interessiert, Variety, Shows wie Broadway, London, West End. Und irgendwie ist es immer eine Frage der Zeit, der Entwicklung. Er hat alles seine Zeit. Und dann war ich im Bayerischen Wald und fand das ganz interessant. Habe dann auch Mundart gesungen.
Sogar reden Sie eigentlich Bayerischer? So, Sie sind ja so groß.
Sobald ich dort bin, ganz automatisch, wird umgeswitcht, ist mir gegangen.
Weil es ist schon schwer zu verstehen, ne? Der Dialekt. Für
es ist schwer zu verstehen.
Ja, ja. Aber schön, ja. Ja. Aber dieses, das heißt, Sie haben Ihr Elternhaus, haben Sie eigentlich Geschwister?
Ich habe eine Schwester, 6 Jahre älter, China. Und die lebt schon 40 Jahre in den USA.
In den USA, okay. Das heißt, dann war klar, dass sie das Haus gar nicht will. Sie haben es übernommen und das heißt, sie sind jetzt, der Kreis schließt sich dann auch irgendwo, oder?
Ja. Ja, es ist mein Mutterbauch.
Ja. Aber Sie haben es umgebaut wahrscheinlich, oder?
Ich habe es renoviert, ich habe es in die heutige Zeit gebracht. Es ist leider sehr groß. Es wurde gebaut in den 60er Jahren, wo man noch sehr pompös auf die Kacke gehauen hat, ja, weil Wirtschaftswunder, alle hatten Geld, es floss in Strömen und da hat man groß gebaut. Also irgendwie riesige Häuser dahingestellt und die musst heutzutage erst mal heizen. Weißt du, die ganzen Energiekosten, ja, das hatte keiner gedacht, dass sich das so entwickeln wird. Also das ist unglaublich teuer, sowas nur zu erhalten. Also ich muss mich irgendwann mal verkleinern, so sehr ich es liebe. Wie gesagt, das ist meine Basis, mein Rückzugsort. Da kann ich sehr gut gesunden, bin meinen Eltern am nächsten. Aber ich bin vernünftig genug zu wissen, dass man erstens nichts mitnehmen kann. Zweitens, eine Immobilie macht immobil, wenn ihr immer anhängt. Verstehst du, es ist immer Arbeit, macht auch immer irgendwie Sorgen. Also diese Art von Sicherheit, die man meint, durch eine Immobilie zu haben, weil das musst du dir ja später erst einmal leisten, es zu pflegen und zu erhalten. Also ist man manchmal auf dem Irrweg auch. Ja. Also ich bin da bereit, mich wieder zu verkleinern, wenn es sein muss. Ich selbst für mich brauche nicht viel an Wohnraum. Viel für mein Lager, für mein Kostümfundus, meine Props, meine Kunstsammlungen. Das ja. Mir persönlich wird ein Apartment reichen. Wenn ich unterwegs bin und Hotels und Künstlerapartments, bin ich meistens am glücklichsten. Da ist alles beieinander, kurze Wege, schnell sauber am Markt.
Stimmt.
Ich muss nicht Schnee schaufeln, ich muss mich nicht im Garten kümmern. Das mache ich zwar sehr, sehr gerne, aber ich merke, es fällt mir immer schwerer. Ein riesen Garten, wunderschönen Waldgarten. Da bin ich mit diesen Nägeln richtig in der Erde drin. Ja, das macht mir Spaß. Und du siehst unmittelbar ein Ergebnis danach, weißt, wenn du was gemacht hast. Ja, oder wenn du säst und ernten, auch ein neues Gefühl für mich. Ich habe als Kind Schönheit der Natur des Bayerischen Waldes überhaupt nicht gesehen und der Blumen. Überhaupt nicht gesehen. Und jetzt finde ich es wundersam. Absolut wundersam. Also schaut euch das bitte mal an. Da ist doch das Göttliche drin. Das ist unfassbar. Also ich habe ein Auge dafür entwickelt. Hat gedauert, weil ich ja erst mit anderen Sachen beschäftigt war.
Ihren Künstlernamen, weil Sie gerade den Broadway angesprochen haben, Sie sind wahrscheinlich nach der amerikanischen Schauspielerin benannt, oder? Das war Ihr Vorbild. Die heißt ja auch Gloria Gray.
Es gibt eine, nein, nicht ganz. Es gab eine Schauspielerin, die hieß Dolores Gray. Und die habe ich in England in einem Musical gesehen, in The Follies. Und die Frau war, da war sie schon über 60, eine gestandene Frau mit einer Stimme, also weltumfassend. Und ich bin raus und wusste, das wird mein Nachname Gray. Und Gloria hatte ich vorher schon, aber fragen Sie mich jetzt nicht, warum und woher. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen.
Ist ja auch biblischer Name, ne? Also irgendwie vielleicht unterbewusst Gloria.
Ich kann es Ihnen nicht
aber
sagen.
Aber es gibt doch eine Gloria Gray als amerikanische Schauspielerin.
Das weiß ich nicht. Ist gut möglich, aber von der kam es nicht. Die Gloria bin ich einfach. Jetzt muss ich sagen, schreibst du hin.
Natürlich.
Ich bin eine Gloria.
Sie nur ein Gloria, das ist selbstverständlich.
Schauen Sie doch.
Das ist ganz klar. Also deswegen.
Aber als junger Mensch, ich war dann, wie ich nach München frisch gekommen bin mit 18, 19, war ich ziemlich schnell die Gloria. Obwohl ich Ihnen jetzt nicht sagen, da gab es kein Vorbild für mich, eine Gloria. Gab es nicht. Da gab es auch die Türen und Taxis, vielleicht ganz jung. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit überhaupt schon Fürstin war. Also es musste so sein.
Aber wie war das Ihrer Eltern? Ich glaube, Ihr Vater war Fernfahrer, oder?
Ja.
Und die Mama war?
Wirtin.
Wirtin.
Die war ein Leben lang Wirtin. Die war auch schon mit 15 aus dem Haus weg und waren irgendwie immer selbstständig. Ich habe die ihren Kindern auch irgendwie so weitergegeben und vermittelt.
Aber für die Eltern, ich weiß nicht, wie waren ihre Eltern, wie war das als ihre Erinnerung als Kind, als sie gemerkt haben, sie wollen eigentlich gar kein Junge sein? Jetzt hat man immer so ein Vorurteil, man denkt in so einem kleinen Ort im Bayerischen Wald.
Naja.
Also ich weiß nicht, wie das war.
Es war so.
Weil sie hatten eine Tochter und dann kam ein Sohn und da waren wahrscheinlich alle ganz happy, weil die Erbfolge eingehalten war, ne? So.
Wahrscheinlich. Ich habe sie nie gefragt. Ich gehe davon aus. Aber für mich selbst war schon ganz, ganz früh klar, wie ich bin, ungefähr was ich bin. Ungefähr, ich konnte
es nicht mehr nennen. Wie alt waren Sie? 4, 5?
4. Mhm. Es gibt ein Foto von mir, Weihnachtsfoto. 4 auf 5. Da habe ich mir schon übers Jahr über lange blonde Haare gewünscht, eine Perücke. Zu Weihnachten vom Christkindl habe ich es dann bekommen von einer Tante. Und da war ich 5. Und dementsprechend vorher wollte ich schon lange blonde Haare und weiblich und so sein. Also eigentlich seit ich denken kann. Aber wie ich dann in die Schule gekommen bin und gesehen habe, okay, so ist es angedacht, passe ich nicht ganz rein, dann habe ich mich irgendwie angepasst. Und ich wusste, dass es für die anderen nicht richtig ist, so wie ich bin. Und ich habe mich wirklich, bis ich 18 bin, ganz gut verstellen müssen. Aber natürlich strahlt man ja aus, was man ist. So, ich bin da wirklich auch teilweise und immer wieder mal durch eine Art von, naja, Hölle gegangen. Also
ich als, denke, Kind habe ich, als Kind
in den 60er Jahren,
Kinder sind ja ekelhaft.
Ja, und auch Jugendliche, gerade junge Männer, die dann in der Pubertät und so Superburschis sein wollen, für die war ich natürlich meinetwegen die 8., 9. Klässler und dann komme ich 6., 7. Klasse und für die war ich sofort die Schule sau.
Verstehen Sie? Aber Sie sind als Mädchen dann auch schon, Sie hatten längere Haare, Sie hatten auch die Kleidung oder hatten Hosen an? Oder?
Na Gott sei Dank, die 70er Jahre waren dann sehr neutral. Mhm. Das war undenkbar damals, ne, was ich sagen wollte. Es wäre undenkbar gewesen, dass ich mich irgendjemand anvertraut hätte. Das wäre für mich, also gefühlt mein Todesurteil gewesen. Das gab es nicht, das Verständnis. Mhm. Allein schon, dass es das gab, aber damals, bitte, in der Zeit ohne den Medien, die wir heute haben, natürlich gab es da mal einen Bericht über irgendjemanden, die in Paris lebt und in Casablanca mal, irgendwie sowas.
Ja.
Aber das ging an den meisten vorbei. Also man konnte und durfte nicht so sein. Und ich hatte das großartige Glück, ich bin ausgerechnet noch in eine Familienverwandtschaft hineingewachsen, lauter Geschäftsleute und ganz viele Metzger und Viehhändler. Also rauer ging es nicht mehr.
Ja.
Rauer. Also, was ich da erlebt habe, ich habe das wirklich alles mehr oder weniger, ist weg, ist vergessen, ist verdrängt. Ansatzweise steht es in meinem Buch, aber einerseits war es grausam, andererseits hat es mich gestärkt. Verstehen Sie? Und da habe ich schon geschauspielert, da muss ich schon schauspielen, um das zu überleben. Ich wusste, ich muss 18 werden, volljährig, und dann bin ich weg. Genauso habe ich es gemacht. Ich war 18, eine Lehre dort gemacht und war weg und war dann 27 Jahre fort.
Was für eine Lehre haben Sie eigentlich gemacht?
Friseurlehre. Noch in Zwiesel.
In Zwiesel, ja. Aber Ihre Eltern, ich meine, als Kind, Sie haben das doch mit, also auch die Perücke zu Weihnachten, wie fanden das Ihre
Vater? Ja, also als, da war ich 4, 5, da haben sie es irgendwie als gespinnert hingestellt. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe mich da mit meiner Cousine öfters, also geschminkt und verkleidet, und da war ich dann vielleicht schon 10 oder 11. Und da haben wir uns mal gestylt, also bei ihr in der Wohnung drunter. Und ich gehe ganz stolz zu meinem Vater und wollte ihm das zeigen, wie toll ich jetzt ausschaue. Und er liegt so auf der Couch, erschöpft von der Arbeit, so nach dem Job. Schaut fern, schaut mich so an. Und ich habe jetzt gedacht, der findet das auch so toll, wie ich es toll finde. Und hat den Kopf so geschüttelt und hat gesagt, dir stimmt doch was. Und dann ist das alles so innerlich, alles komplett zusammengefallen. Und ich bin dann gegangen und habe es dann nie wieder vor anderen gemacht. Weil ich gewusst habe, jetzt ist es soweit, weil ich das Alter dann hatte, dass es einfach nicht nur gespinnert war. Verstehen Sie? Also ich habe es halt versteckt gemacht eigentlich.
Und als Sie dann 18 waren und weggegangen sind und dann Ihre Eltern halt mitgekriegt haben, dass Sie sich jetzt...
Nein, die haben das nicht mitgekriegt. Ich habe das so lange, bis ich hier war. Dann habe ich am Gärtnerplatz gewohnt, habe ich mir einen Friseurshop gesucht und dann natürlich ist ja in der Nähe gleich das Gärtnerplatzviertel. Ja. Das war die Zeit, wo Mercury auch hier war. 82. bin ich in die schwul-lesbische Szene eingetaucht und habe Gleichgesinnte gesucht. Das war damals auch nicht einfach. Gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer. Ja. Zumindest damals nicht. Und dann habe ich eine getroffene Spanierin, die in München lebte, die das letztendlich gemacht hat, eine Angleichung. Mhm. Und die hat mir dann auch einen Arzt empfohlen und ja, dann ging es ganz langsam los. Erst beim Hausarzt, dann beim Endokrinologen und dann mit Gutachten und Psychiater und so weiter, weil man muss ja da zwei Jahre quasi kontrolliert werden. Und dann habe ich da angefangen und bin dann ins Ausland. Meine Schwester war schon in den USA. Und dann bin ich zu ihr erstmal, da war ich dann schon 19 oder 20. Und irgendwann habe ich mich ihr dort anvertraut, weil sie hat mich direkt gefragt, weil sie ja gemerkt hat, dass ich mich femininer werde. Und dann habe ich es halt ihr gesagt und hat gesagt, und wann willst du es unseren Eltern sagen? Ja. Habe ich gesagt, ich bin noch nicht so weit, überhaupt nicht. Und dann bin ich erst mal eine Zeit lang in den USA geblieben, von dort aus nach Kanada und da habe ich mehr Gleichgesinnte getroffen und habe ich gewusst, das ist es. Es gab ältere Menschen schon, die das schon lange vor mir gemacht haben. Ich habe mir wirklich Beispiele gesucht, ja, mit denen geredet und ausgetauscht und wer war bei welchem Arzt und so. Also ich habe das nicht überstürzt. Der Drang war ganz, ganz stark, aber natürlich schon Respekt vor diesem Schritt. Ja. Und da war ich dann Anfang 20 vielleicht, jetzt sind wir 22 vielleicht. Dann habe ich es meinen Eltern gesagt, über meinen Onkel, Bruder meiner Mutter, dem habe ich es als erstes gesagt, in Zwiesel. Und dann haben wir ausgemacht, wir rufen uns zusammen. Und dann meine Eltern am Telefon, ich habe mich aber da schon zurückgezogen. Ich bin 2-3 Jahre überhaupt nicht mehr heimgefahren, damit die mich sehen, dass ich mich schon so verändere. Und ich wollte auch keine Konfrontation. Aber ich war dann schon so weit, dass ich mir gedacht habe, wenn die jetzt sagen, du warst unser Kind, tschüss, wäre mir dann egal gewesen. Ich war so weit, dass ich wusste, ich muss mein Leben leben. Für mich und nicht den Vorstellungen der Eltern, ja. Dass ich irgendwie was machen müsste, sein müsste. Und ich hatte größten Respekt vor meiner Mutter und vom Vater erst recht. Also ich dachte immer, wenn die das erfahren, wie es wirklich ist, dass meine Mutter, dass sie sich umbringt vor lauter Scham und Schand. Dachte ich wirklich. Als Geschäftsfrau, dass ihr das passiert, ihr Kind. Ich habe mich so geschämt, so zu sein, weil man war nicht so. Verstehen Sie
das? Ja, ich verstehe das.
Das. Und mein Vater, der Fernfahrer, simpel, einfach gestrickt. Da habe ich gedacht, also der läuft amok. Der erschießt mich und noch ein paar. Also das. Und dann war es halt so, wie ich dann so weit war und schon Anfang 20. Habe ich ihnen über das Telefon gesagt und dann war meine Mutter am Telefon. Mein Onkel hat sie vorbereitet, ihr Bruder. Und dann gab es ganz anders. Dann hat die nur gesagt, du musst wissen, egal was ist, du bist unser Kind. Und damit ist alles erledigt.
Wahnsinn.
Und mein Vater daneben sagt, jetzt geht der Papa nur ans Telefon. Der hat es bestätigt und ich habe Jahre größte Angst gehabt und habe mich distanziert und die wusste nicht, warum ihr Kind sich nicht mehr meldet. Meine Mama dachte, ich bin vielleicht kriminell geworden oder irgendwie in der Drogenszene irgendwie untergetaucht in den USA. Also auseinandergelebt vor lauter Angst vor der Wahrheit. Ja.
Weil sie nicht wollten, dass ihre Eltern sie sehen? Oder?
Nicht sehen und nicht wissen, weil ich noch nicht so weit war für diese Auseinandersetzung. Ja. Und ich hatte schon so eine neue Freiheit für mich entdeckt in den USA. Und der Gleichgesinn. Ich habe alles hinter mir gelassen und nach vorne geblickt. Ich wollte überhaupt nicht mit der Vergangenheit konfrontiert werden.
Aber mit diesem Telefonat änderte sich das dann, oder?
Sofort, ja, ja.
Und sind Sie dann nach Hause gekommen?
Ja, dann habe ich sie besucht.
Wie war das das erste Mal, als Sie sie gesehen haben?
Ja, wunderbar, wunderbar. Große Freude und kein. Und das, also, das ist unfassbar. Die haben mich einmal dann gesagt: So, jetzt setzen wir uns zusammen, jetzt reden wir drüber. Nein, das war Käse war gebissen. Nicht einmal hinterfragt oder eine Bemerkung oder irgendwie sowas. Meine Mutter hat sich noch ein paar Mal versprochen von wegen den alten Namen.
Wie war denn Ihr Name eigentlich? Den sagen Sie ja nicht, gell?
Nein, für was? Für was?
Ja.
Was würde es ändern?
Oder wie fühlen Sie, wenn Sie heute zurückdenken, wie Sie, was, wenn Sie,
was würde es ändern, wenn ich es Ihnen sagen würde? Was würde es ändern?
Wie ich wurde, was ich bin.
Ja, aber würde es was ändern? Also, ich bin die Gloria.
Ja. Genau.
So wie ich hier sitze, ich bin die Gloria und das andere, wie man so schön sagt, ist a dead name, ein toter Name.
Ja.
Das war das Schlimmste für mich, eigentlich einen männlichen Namen zu haben. Das ist
so, so richtig männlich? Oder war das so Thomas Michael Oliver?
So. Nein, also einfach einen männlichen Namen halt. Mhm. Verstehen Sie, das ist, es ist so schön, den loszuwerden. Das ist auch schon eine Art Abnabelung. Ich möchte das auch gar nicht. Meine Mutter hat sich ein paar Mal versprochen oder mal er statt sie. Und das Merkwürdige und Erstaunliche, mein Vater ab dem Moment bis zu seinem Tod, wie wenn der einen Hebel umgelegt hätte. Und ich habe manchmal schon fast drauf gewartet, jetzt muss ihm doch jetzt irgendwann herausrutschen. Obwohl ich ja sage, einfacher Fernfahrer und gerade mal was ganz anders als erwartet. Das gibt, ja, dass der das sofort in seinem Kopf, ja, als wäre ich schon immer seine Tochter gewesen. Ist schon erstaunlich. Also voller, bewundernswert, voller Überraschungen.
Und das,
jetzt möchte ich noch mal was zu dem Namen sagen.
Ja.
Wenn Leute so fragen vom früheren Namen, dann meinen sie vielleicht, aha, wenn ich jetzt den früheren Namen erfahre, dann erfahre ich die echte Identität. Verstehst du? Nein. Das Echte ist das, was ihr jetzt seht. Das ist die Gloria Spindler. Aus die Maus.
Ja, aber für Ihren Vater, also oder Ihre Eltern in der Verwandtschaft, wenn Sie sagen, viele Metzger und sowas, alles ziemlich derb,
ja,
war das sicher dann auch, die haben Sie dann verteidigt oder haben Sie das mal mitgekriegt, dass die Eltern da irgendwie...
Ich habe ja nicht da gelebt. Also meine Mutter, die hat es ganz, ganz klug gemacht. Die hat dann, wie sie es erfahren hat, bevor ich dann zum ersten Mal dort war, hat die alle zusammengetrommelt, sich in einem Wirtshaus getroffen, mhm, und hat dann gesagt zur geschlossenen, buckligen Verwandtschaft, ab jetzt habe ich zwei Töchter. Dann war das natürlich Tagesgespräch, für wahrscheinlich zwei Wochen Tagesgespräch.
Toll, also muss ich sagen. Ihre
Flucht nach vorne.
Toll.
Also das war so eine, mir ist es jetzt, alle, jetzt wo ich selbst, ich werde nächstes Jahr 60, jetzt wird mir selbst erst klar, was diese Frau, ja, ausgehalten hat. Die hat bestimmt viel abbekommen, ja, und mein Vater bestimmt auch die eine oder andere Bemerkung in seinem Freundeskreis. Ist nie an mich herangekommen. Das berührt mich heutzutage sehr, dass ich da wirklich heulen könnte vor lauter, ja, was, wie sie mich beschützt haben.
Ja.
Verstehen Sie?
Ja.
Sie waren im richtigen Moment, waren es für mich da, ja, als es drauf ankam.
Genau.
Davor kann ich es nicht sagen, weil das, wie gesagt, in der Zeit, und ich habe mein Umfeld mitbekommen, das war unglaublich, ja, teilweise primitiv. Auch im Wirtshaus. Ich bin im Wirtshaus aufgewachsen in der Zeit. Was sich da alles gesammelt hat an Stammtischen, das möchtest du einem Kind eigentlich gar nicht zumuten, dass sie das sehen, was sich da alles anspülen und hören, was die alles, wenn sie im Suff da hocken, Stammtischleute, ja, und so. Also das habe ich als kleines Kind schon alles mitbekommen. Also ich wurde schon sehr gut vorbereitet aufs Leben, muss ich sagen.
Von all diesen Menschen, die Sie beschimpft haben oder ausgelacht haben damals, ja, weil Sie sind ja jetzt wieder zu Hause in Zwiesel.
Ja.
Ich weiß nicht, gab es mal welche, die vielleicht auch hinterher gesagt haben, es tut mir leid oder Entschuldigung?
Nein, nein, das nicht. Aber ich merke es am Verhalten und am Umgang mit mir, dass, also größter Respekt mittlerweile. Ganz am Anfang, vor 15 Jahren, da habe ich ein Lokal dort aufgemacht, Café Gloria, da gab es zwei, drei spitze Sachen innerhalb ein paar Jahren, was ja gar nichts ist. Verstehen Sie, ich war es ja gewohnt, ich biete ja genügend Angriffsfläche. Es ist erstaunlich, ne? Da hat sich viel getan, aber durch Menschen wie mich halt auch. Ja? Und ich hätte es mir einfacher machen können. Ich hätte in München bleiben können, ich hätte unter Gleichgesinnten oder weit weg. Und was ich auch gemacht habe, was, glaube ich, bin ich eine Vorreiterin, in Bayern sowieso eine Person der Öffentlichkeit, die auch dazu stand, ich stand, also auf die Vergangenheit, zur Vergangenheit jetzt, das habe ich einen Sprung gemacht. Ich war 1993 bin ich zum Fernsehen gekommen und da war ich ja schon einige Jahre angeglichen komplett. Ich wollte nicht über die Vergangenheit sprechen. Ich wollte sie hinter mir lassen. Natürlich gab es Leute, die das wussten oder Vögelchen dann gezwitschert haben. Ich bin dem voll aus dem Weg gegangen, bis ich irgendwann mal durch eine Partnerschaft, durch eine kurze, der hat mir die Augen geöffnet. Also, dass man auch zur Vergangenheit stehen sollte. Ja. Ich dachte, ich mach Cut und fange ein neues Leben an. Aber das geht nicht, weil man nimmt es mit.
Ja, zusammen.
Es ist ja da, man trägt es mit rum, es schwingt.
Der Rucksack ist da, genau.
Es ist da. Ja. Und es war dann so befreiend. Da habe ich bin mir sicher, ich sage jetzt mal, ich formuliere es so, als Frau mit transidentitärer Vergangenheit, ja, weil das ist trans, das ist ja nur ein Teil des Weges, ja, irgendwann stehst du zu dir und sagst es und dann von je nachdem Mann zu Frau, Frau zu Mann, wie es halt ist, das ist ja, dauert ja ein paar Jahre, ja, das dauert ja, bis der letzte Schritt getan ist. Das ist dieser Weg. Da lasse ich mir dieses Trans eingehen. Aber ich bin seit Anfang der 90er Frau und damals schon habe ich das durchgebrochen, dass das in die Geburtsurkunde, die Taufurkunde, alles gewechselt wurde. Heutzutage kann sich kein Mensch vorstellen, was das für ein Behördenmarathon war und auch da ignorante Leute saßen, die es einem noch mehr erschwert haben, Namensänderung. Das war schon, also ja, aber wie ich sagte, das war der Weg. Es ist mein Weg. Ich erzähle Ihnen das jetzt. Ich jammere mich. Ich möchte nicht, dass es sich nach Jammern anhört. In keinster Weise. Nee,
tut doch nicht.
Ich erzähle, wie es ist. Ich beklage mich auch nicht. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorhin war. Ich bin heute so alt, wie ich bin. Aber mir ist schon länger klar, das ist alles meine Geschichte, mein Weg. Von da bis da. Das Ergebnis hier und heute. Und das hat alles dazugehört. Der Aufbau, die Erfahrung und. Also es ist letztendlich trotz allem, und da waren unglaublich schmerzhafte Erfahrungen dabei, körperlich auch, aber seelisch sehr viel. Und ich bin aus dieser Sache super gut und gesund rausgekommen. Und ich finde, ich habe ein geiles Leben.
Das ist ein geiles Leben.
Und ich bin in Bayern die Erste gewesen. Natürlich gab es auch schon Frauen, die das vor mir gemacht haben, also diese Angleichung. Aber zu der Zeit war es immer das Schand. Ich habe jetzt noch Freundinnen, die nicht dazu stehen, die schon 20 Jahre operiert sind, möchten nicht, dass es der Nachbar weiß, dass vom Freund die Familie das weiß. Ja, wie furchtbar es ist zu leben mit dieser Angst, dass immer einer rausfindet oder dich damit erpressen kann. Ich habe es ein paar Jahre erlebt auch. Gell? Also es war wie so ein, wie ich dazu stand und diese Art von Outing hatte, auch in der Zeitung, das war Anfang der 2000er, glaube ich, das war dann wie so ein Wirbel, der schon Jahre so eingeklemmt war und dann so rausgesprungen ist. Weißt du, also so befreien, es ist, wie es ist. Es ist eine Menge, aber ich finde es, und das reicht auch, also ich bin, wie ich bin und das reicht. Also und so lebe ich auch und zwar selbstverständlich. Selbstverständlich, selbstbestimmt vor allem auch, selbstbestimmt.
Sind Sie eigentlich Single im Moment?
Schon lange.
Schon lange, Sie hatten aber immer eine ganz lange Beziehung.
Ja, ich hatte schon die eine oder andere, auch schon so über ein paar Jahre und es war sehr, sehr schön, aber ich für mich habe auch erkannt, also ich bin sehr freiheitsliebend und das genieße ich auch. Single heißt ja nicht, dass man verhungern muss.
Dass es niemand gibt, ne? Genau.
Man hat ja eine kleine Kontaktliste. Ich wüsste, wo ich mich melden müsste. Verstehen Sie?
Ja.
Aber dieses Programm mit ich brauche jetzt jemanden. Und
oder Familie, den Wund, eine eigene Familie, gab es
den? Den habe ich noch nie gehabt. Als ganz junger Mensch wollte ich natürlich auch dazugehören. Ja? Man möchte dann auch mal geheiratet worden sein und dass jemand dich so sehr liebt und heiraten will und besitzen will. Und man möchte den anderen besitzen. Das ist natürlich in einem jungen Menschen drin. Soll ja so sein. Aber die meisten, die sehr früh geheiratet haben, waren dann auch dementsprechend früh wieder geschieden, teilweise schon zweimal. Da kenne ich viele in meiner Klasse damals noch. Ich bin so froh, dass ich das früh genug für mich erkannt habe, dass man das Leben genießen kann und frei sein kann. Und wenn sich was ergibt, dann zwei sich mögen, die finden zusammen. Und solange es schön ist, ist es schön.
Genau.
Es ist schön, solange es schön ist.
Geht man wieder getrennte Wege, ne?
Und wenn du da verheiratet bist und Kinder hast und ein Häusl hast und ein Kombi und einen Hund, dann wird es schwer und der Kredit vielleicht noch zusammen.
Ja.
Ich bin nicht schadenfroh, jetzt gar nicht. Ich spreche nur für mich jetzt, dass ich meine Freiheit sehr liebe. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ich ein dominantes Tierchen bin und weiß, was ich will und mein Ding durchziehe. Also da muss erst mal ein Partner finden, der
Der es aushält.
Der es aushält, der aber nicht genau das sucht, weil er ein devotes Würmchen ist, weil so eine möchte ich auch nicht, sondern der um sich weiß und selbst im Leben steht. Das ist auf gleicher Augenhöhe. Das ist gar nicht so einfach.
Ja. Sind Sie für viele junge Menschen, die überlegen, wie es weitergeht, also Frau, Mann sein, ja, sind Sie da Vorbild? Werden Sie oft kontaktiert?
Ja, ich werde oft angeschrieben und das schon seit langer Zeit, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich kann so niemandem sagen, mach das oder mach das nicht. Jeder Mensch ist seine eigene Insel. Jeder hat sein Leben, sein Vorleben. Das kann man nicht vergleichen. Es verbindet einen vielleicht ein gewisser Teil, nämlich den Wunsch, ein anderes Geschlecht haben, leben zu können. Das ist alles. Aber was für mich passt, muss noch lange nicht für den anderen passen. Ja. Und es gibt viele auch, die es gemacht haben und danach todunglücklich waren. Die haben sich durch diesen Schritt irgendwie eine neue Welt erhofft, ja? Dass sich dadurch Türen öffnen, dass ich weiß es nicht. Das Leben geht ziemlich normal weiter danach. Ja, du musst Miete zahlen, du musst arbeiten, das ist der Alltag, alles. Viele geben sich da so eine Illusion hin, die denken, dann kommt der Märchenprinz und dann ist gut. Also vielleicht funktioniert das. Aber oder es kann sehr viel schief laufen. Auch diese Eingriffe, die sind nicht zu unterschätzen. Das wird heutzutage so locker diskutiert, als ging es nur darum, ich mach's oder ich mach's nicht. Oder ich will jetzt Frau sein, Mann sein. Wenn du es wirklich konsequent durchziehst, und für mich heißt konsequent, wenn ich mich wie eine Frau fühle und sein möchte, versuche ich schon so nah an das ranzukommen, wie es geht, auch körperlich. Und man kann sehr, sehr weit rankommen. Mhm. Trotzdem, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Interview gesagt habe, ist mir bewusst, dass ich keine biologische Frau bin. Ich bin nicht als Frau geboren. Deshalb vergleiche ich mich auch nicht mit Ihnen. Natürlich sind wir beide Frauen. Frauen kommen in unterschiedlichen Formen und Farben. Und ich musste mit dem arbeiten, was da ist. Das hängt auch mit Ärzten zusammen. Der eine verträgt die Medizin, der andere nicht. Der eine kriegt eine Infektion, der nicht. Da gibt es eine gute Wundheilung, da nicht. Und. Ich möchte nur die jungen Leute, wenn jemand erwachsen ist, volljährig, er kann dann eh entscheiden. Aber wenn jemand jung ist und im Internet mitkriegt, da gibt es so Stars, Trans-Kids, das wird so verherrlicht. Und als junger Mensch, ja, da siehst irgendjemanden, was weiß ich, ich möchte dann sein wie Sophia Loren in den 50er Jahren oder 60er. Ja, man hat Vorbilder, Idole. Oder David Hasselhoff oder David Paradine, Kung Fu, die jungen Männer. Verstehe, ja, ist ja okay. Ja. Aber wenn es dann darum geht, dass du solche Eingriffe machst, die nicht mehr zu ändern sind. Und da gibt es einige schon, auch im Netz und so, die sich die Augen ausheulen und sagen, Eltern, wie konntet ihr das zulassen? Die Eltern haben natürlich alles gemacht, um die Kinder zu unterstützen. Ja? Wir wollen ja gute Eltern sein. Aber mit 14 dann schon sowas zu machen, mit 14, mein Gott, da kann noch so viel passieren. Es kann bis 20 noch so viel passieren. Ich habe es den letzten...
Wie alt waren Sie?
Ich habe angefangen mit 19, mit Hormonen.
Aber der letzte Schritt war
Mitte 20, da war ich 26. Mhm. Und ich denke, da weiß man dann schon, was man will. Und ich bin in der Welt rumgekommen.
Sind Sie in Amerika und Kanada?
Gleich Kanada und Deutschland. Das waren mehrere Eingriffe, weil es gibt ja dann auch noch eine Korrektur und je nachdem, welche Technik angewendet wird. Aber wenn du es so früh machst, auch, es gibt so viele, anscheinend sehr viele junge Frauen, die Männer sein wollen jetzt. So, jetzt lassen die sich die Brüste abnehmen, Hormonbehandlung, Gebärmutter, ganz jung weg und optisch dann sehr nah an einem Mann. Und irgendwann mit Ende 20 kommt aber vielleicht doch das Gefühl, dass sie gerne ein Kind hätten oder so. Also, es gibt schon Fernsehformate drüber. Also das ist, jeder, wie er ist, man kann in niemanden reinschauen, ja? Jeder, wie er glücklich ist. Aber in dem Fall, wenn es um die großen Eingriffe geht, kann ich den Leuten nur ans Herz legen, sich damit Zeit zu lassen. Vor allem, wenn man noch sehr jung ist. Ansonsten, go for it. Es gibt alles an Möglichkeiten, aber es geht letztendlich ums Leben. Und es kann nach 14 oder 16 noch sehr lang gehen unter Umständen. Und ich kenne genügend Leute, auch Gleichgesinnte, die sich umgebracht haben. Kenne ich auch. Viele, die im Alkohol verfallen sind, Drogen, Prostitution, das kommt dann alles zusammen natürlich. In der Regel und Selbstmord. Einige im Bekanntenkreis, weil es nicht fertig geworden sind mit dem Ganzen, weil sie sich irgendwie toller vorgestellt haben. Also es ist...
Waren Sie mal in Therapie eigentlich oder haben Sie das alles mit sich selbst ausgelöst?
Alles mit mir selbst. Ich musste natürlich, um die Gutachten zu haben, das war da, ist jetzt, glaube ich, auch noch so 2 Jahre und das habe ich auch schnell bekommen, das brauchst du, also in Deutschland zumindest.
Ist ja vernünftig.
Und das ist vernünftig. Das finde ich auch vernünftig. Ja. Und ansonsten bin ich psychisch hingesogen. Grüß Gott.
Man merkt auch das an. Das ist ganz toll. Nein, ich finde auch schön, dass Sie sagen, Sie sind jetzt die Beste. Also im Moment
ja, ist nie so alt wie jetzt, aber nie so
gut. Schön, das ist toll.
Das habe ich mir nicht so gut gefühlt.
Nein, ist toll, ist schön. Was kommt denn noch so, wenn Sie, was haben Sie noch vor?
Ich habe immer was vor. Immer habe ich noch was vor. Es hört nicht auf. Kreativ, also bitte, das wäre mir sehr wichtig, meine Bücher. Na, ich habe ja 3 Bücher geschrieben die letzten 3 Jahre. Und das letzte ist jetzt rausgekommen. Haben Sie da Informationen bekommen drüber? Von, Material?
Vom DTV?
Genau. Das, also, 3 Bücher. Wenn ich Glück habe, wird es verfilmt. Das erste ging schon an Warner Brothers. Genau. So. Für einen Künstler.
Mehr geht nicht.
Nein, super. Dann bin ich auf der Bühne unterwegs natürlich auch. Ganz spannend wird. Im Oktober, November spiele ich Theater hier in München. Also weiß ja nicht, ob Sie sowas einfließen lassen können. Aber nach längerer Zeit spiele ich mal wieder Theater in einem Stück, das heißt Diva. Das Stück ist von 1993 und wurde mir schon vor Corona angeboten. Dann ging es nicht mehr und jetzt endlich ist
dann wieder...
Wir sind ja auf mich gekommen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, schön.
Naja, also Theater spiele ich, das ist eine neue Herausforderung. Ich brauche auch immer wieder neue Herausforderungen. Und Bühnenshows sowieso. Und was ganz spannend wird, im Februar zieht in München einen Ball hoch, einen großen Charity-Ball. Das Vorbild ist für mich der Live-Ball in Wien. Mhm. Waren Sie da mal?
Ich war nie da,
aber Sie wissen Bescheid, ja. Also aus der Stadt heraus entstanden, die Idee habe ich auch schon seit 15 Jahren mindestens. Warum gibt es das in München nicht? Ja, es gab es in Hamburg, in Köln, Berlin, Künstler gegen AIDS. Einmal im Jahr, dass kreative Menschen sich zusammentun, schönen Abend gestalten, feiern, um zu helfen. Und das steht schon alles. Im Deutschen Theater München, größte Gastspieltheater Deutschlands, zusammen mit einer Agentur und vielen Künstlern, das ist im Moment meine Hauptaufgabe und Leidenschaft, das hochzuziehen, zu etablieren. Wunsch wäre natürlich, wenn es jedes Jahr stattfinden würde. Vielleicht dürfen Sie einladen.
Sehr gerne. 14.
Februar, Valentinstag, in der Ballsaison im Theater. Die machen ja die Stuhlreihen raus und dann ist Riesentanzfläche, Liveband und ganz viele Performer, tolle Leute. Willi Michel hat gestern zugesagt, Tim Fischer, der Chansonnier aus Berlin, kommt auch und viele andere mehr. Ja, und so freut es mich immer wieder, wenn man Visionen hat, die dann mal tatsächlich umzusetzen. Und es seien die noch so verrückt. Ja? Das ist an sich glauben, an seine Ideen und an seine unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist so viel möglich, wenn man sich glaubt und so schnell nicht aufgibt.
Meine letzte Frage, fehlen Ihnen Ihre Eltern?
Meine Mutter vor allem sehr. Und je länger sie tot ist, umso mehr fehlt sie mir.
Wie lange ist sie jetzt schon tot?
12 Jahre. Ja. 12 Jahre. Sie war der Grund, warum ich nach Zwiesel gegangen bin. Da waren beide Eltern. Mir ging es ja gut. In München war mein Nest.
Ich war unterwegs.
Ja, gar nicht so alt. Meine Mutter war Ende 60, Darmkrebs. Mein Vater schwer herzkrank. Ja, waren sie beide schwer krank. Meine Schwester in den USA, ich hier rumgetingelt. Und die haben nicht gesagt, komm, oder auch zu meiner Schwester nicht, die brauchten eine Hilfe. Die wollten nicht uns belasten mit ihrer Krankheit. Aber ich habe gesehen, wie furchtbar das ist. Teilweise waren es zur gleichen Zeit in verschiedenen Krankenhäusern. Und sogar, wie ich meiner Mutter gesagt habe, Mama, ich komme jetzt. Ich höre jetzt auf mit dem Showgeschäft und komme nach Zwiesel, solange ich mich brauche. Dann hat sie mich gewarnt und gesagt, nein, ist halt nicht mehr so wie früher, wie du es kanntest. Es ist so stark da bei uns, nichts los. Ich glaube, sie wollte mich schützen. Vielleicht dachte sie, wenn ich ein bisschen länger da bin, dass es mir nicht so gut geht. Und sie hat gesagt, nein, mach das. Und wenn ich in Zwiesel bin, mache ich Lokale auf. Weil ich muss ja von das Leben.
Genau.
Und ich kann ja nicht nur bei eurem Garten betrocknen. Das habe ich echt gemacht, aber einen alten Pferdestall. Aber sie versteht das. Weil sie war auch Geschäftsführer. Da war das Geschäft immer an erster Stelle. Da hat immer was gehen müssen.
Aber Sie haben dann im Elternhaus wieder gewohnt?
Erst nicht. Da einen alten Pferdestall, aber unten Lokal reingemacht. Oben habe ich drüber gewohnt und Fundus. Und dann haben sie es noch erlebt, dass ich das aufgemacht habe. Meine Mutter Das war das Höchste für sie, wenn viel los war am Wochenende, hat sie noch hinter der Bar geschlafen. Dann hat sie das noch erlebt, dass ich wieder zurückkomme. Ja. Und sie war Wirtin ein Leben lang.
Ja.
Also das hat ihr, das war noch so ein schöner Abschluss. Nach 2 Jahren ist sie gestorben und dann war ich mit meinem schwer kranken, furchtbar komplizierten Vater allein in Swiesel. Plus es ist Riesenlokal. Also das war ganz heftig. Also es war furchtbar. Ja, also und mein Vater ist vor 8 Jahren gestorben. Der hat sie sogar noch überlebt, obwohl er immer als der Kränkere schien und sie ihn gepflegt hat.
Meistens so.
Weil ja, wirklich.
Ja.
So ist es.
Ja.
Aber da habe ich dann auch noch, ich hätte nie gedacht, dass ich, als die Person, die ich bin, in die Heimat zurückgehe.
Ja.
Und ich am Schluss noch meinen Vater pflege. Weißt du, dass mein Vater zu meinem eigenen Kind wird. Also, was das Leben an Überraschungen bereithält. Gell?
Ja.
Das ist, okay, ist so, nehmen wir an, machen wir das Beste draus. Jetzt bin ich immer noch dort. Änderungen vorbehalten, immer Änderungen vorbehalten, mal schauen, was das Leben so bereithält, was ich draus mache. Und wichtig ist, auch ein Spruch meiner Mutter, nur der Not keinen Schwung lassen.
Ist gut, ja.
Punkt.
Punkt. Bestes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Ja, gerne.